Ja, ich wollte wie mit einem Thema starten, was so groß ist, dass man darüber eigentlich viele Sonntage sprechen kann. Und weil das so ein großes Thema ist und man da viele Sonntage darüber sprechen kann, möchte ich gerne eine Reihe draus machen und dass auch die Sonntage demnächst begleiten wird. Und zwar geht es um ein großes Problem. Und vielleicht ist es sogar eigentlich das größte Problem, was wir Menschen überhaupt haben. Vielleicht das größte Problem. Ich denke, jeder Mensch weiß eigentlich mittlerweile, dass hier auf diesem Planeten nicht die Pilze das Problem sind. Auch die Pflanzen, Blumen, Bäume, Sträucher sind ziemlich okay und mit sich selber in Harmonie. Auch Insekten, Fische, Vögel, Säugetiere sind nicht das Problem. Auch die haben eine gewisse Harmonie in sich. Eigentlich ist allen doch relativ klar, dass das Problem auf der Menschenseite ist. Vor einigen Jahren, 86 war das, gab es dieses schlimme Unglück in Tschernobyl. In Tschernobyl. Und dieser Ort ist durch die atomare Strahlung verseucht. Das heißt, da wohnen keine Menschen mehr. Und auch für die Tiere ist das so belastend, diese atomare Strahlung. Trotzdem ist der Effekt, dass die Menschen weg sind, so gut für die Natur, dass ein Naturparadies zurückgekehrt ist. Trotz atomarer Strahlung, für Pflanzen und Pilze und Tiere ist es so viel besser, lieber ein Ort mit atomarer Verseuchung als mit menschlicher Verseuchung. Und das ist irgendwie relativ hart, aber eigentlich wissen wir das alle, dass nicht die Tiere oder die Pflanzen oder die Pilze oder gerade die Steine das Problem sind, sondern das ist irgendwie eher bei uns. Und irgendwie wissen wir, dass es wie so einen Bruch gibt zwischen Natur und Menschen. Ja, wir gehen in die Natur, wir sind irgendwie gar nicht mehr, empfinden uns teilweise gar nicht so als Teil der Natur, sondern irgendwie wir sind die Menschen und das ist die Natur. Es ist wie so ein Riss dazwischen. Und es ist auch ein Riss zwischen den Menschen an sich. Auch das muss ich ja keinem erklären, das wissen wir. Und irgendwie ist auch ein Riss in den Herzen von so vielen Menschen, dass so viele Menschen gar nicht mehr so mit sich im Reinen sind. Sich annehmen können, sich spüren können, sich annehmen können, sich mögen und so weiter. Und es ist auch ein Riss zwischen uns und Gott. Und das, so die Bibel, ist der Kern des Problems. Und dafür gibt es viele Wörter. Ein Wort ist Schuld, ein Wort ist Sünde. Und es gibt immer mal wieder so zwei Extreme in Kirchen. Es gibt Kirchen, die das Thema, da kommt das jeden Sonntag. Und da ist irgendwie auch, da wird sozusagen immer wieder durchleuchtet, ob noch irgendwo Sünde ist. Und jedes Handeln muss hinterfragt werden. Und es hat so einen negativen Touch, immer wieder in seinem Leben nach Optimierung zu suchen und nach Schuld und Sünde. Und auch das Gewissen wird versucht, so hoch einzupegeln, dass man wirklich ganz, ganz fein da ist, um alles noch mitzubekommen. Und es gibt so ein anderes Extrem, wo in Gemeinden da eigentlich kaum noch drüber gesprochen wird. So, wo das Thema ist, wieso, ach, das war vor 2000 Jahren, ist das Thema Schuld und Sünde und zwischenmenschliche Konflikte, das ist, und Sünde, das ist alles schon geklärt worden, für den Jesus, eigentlich müssen wir da gar nicht mehr drüber sprechen, das ist kein Thema mehr für uns. Das wäre das andere Extrem. Es gibt sogar manchmal die Extremposition, wo Leute sagen, es gibt gar kein Gut und Böse, kein Richtig und Falsch. Es ist alles beliebig. Keine Ahnung, ob ihr diese Extreme schon mal mitbekommen habt. Vielleicht auch gerade das andere Extrem. Wahrscheinlich nicht hier, sondern vielleicht in einer anderen Gemeinde mal mitbekommen. Und ich möchte das Thema auch nicht so total negativ angehen, sondern irgendwie auch von der Lösung her. Und da kommt das Thema Vergebung ins Spiel. Das Thema Vergebung. Und es ist eines der großen Themen von Jesus. Ich habe einen Abschnitt mitgebracht, der mich schon echt lange begleitet, jetzt in den letzten Monaten, und Matthäus 18. Und den möchte ich gerne mal so ein bisschen mit euch lesen. Matthäus 18, ab Vers 21 erstmal. Und da steht, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihnen: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Petrus kommt auf Jesus zu und fragt ihn was. Wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder, vergeben? Reicht 7-mal. Und 7-mal ist schon eigentlich echt ein hohes Level. Das ist schon was. Also er gibt schon einen Maßstab, okay, reicht 7-mal. Irgendwann muss doch mal gut sein. Und Jesus antwortet 70-mal 7-mal, also 490-mal. Und ich glaube, dass es hier nicht damit gemeint ist, okay, 490-mal ist wirklich die Deadline, ab 491-mal musst du nicht mehr vergeben und kannst wirklich deiner Rache freien Lauf lassen, sondern dass es eigentlich heißt, immer. 70-mal, 7-mal Vergebung, immer. Und ich habe den Christian Siebel, wer den noch kennt, der hat mir irgendwann mal ein Tattoo-Foto geschickt, könnt ihr mal einblenden. Und der hat sich das sehr, sehr zu Herzen versucht zu nehmen und auch tätowiert. 70-mal die 7, sich eine Strichliste gemacht, vergeben, 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 vergeben. Vergeben ist ein richtig gutes und großes Thema. Jeder von euch sollte sich das so eine Strichliste so tätowieren lassen. Und doch zeigt es so, ja, es ist auch eine Art, sich das zu merken. Ich will das tun, ich will so leben, aber das ist gar nicht so easy. Nachdem hier diese 70-mal, 7-mal genannt wurden von Jesus, geht es weiter. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. 10.000 Talente Schulden. 10.000 Talente, was ist das so umgerechnet vielleicht in Euro heute? Ein Talent sind 6.000 Dinare gewesen. Das habe ich auch als mathematische Rechnung auf der nächsten Folie, dass du es einblenden kannst. Ein Dinar ist ungefähr ein Tageslohn gewesen. Wenn wir das mal umrechnen auf heute, ein Tageslohn, nächste Folie, 12,82 Euro haben wir, glaube ich, Stundenlohn. 8 Stunden am Tag sind ein Tageslohn mal von 102,56 Euro unterstellt. Das mal 6.000 Tageslöhne und das Ganze mal 10.000. Dann kommen wir auf die Rechnung, die Jesus mal so angedacht hat. Und das ergibt die Summe von 6.153.600.000 Euro Schulden. Ist für eine Privatperson recht viel, für den deutschen Bundeshaushalt nichts. Aber das ist das, was derjenige geschuldet hat. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass jemand von euch so viel Schulden bei der Bank hat. Das meiste, was ja normalerweise jemand irgendwie an Schulden auf sich nimmt, ist ja irgendwie für, man kauft sich eine Wohnung oder ein Haus und dann nimmt man einen Vertrag und sagt, okay, 35 Jahre werde ich jetzt an die Bank bezahlen. Gibt sogar teilweise in Ballungsräumen, da werden die Finanzierungen auf 40 bis 45 Jahre gemacht, wo man an die Bank abbezahlen muss. Und stellt euch vor, ja, keine Ahnung, geht dann zu eurer Bank und oder Sparkasse und der Bankberater sagt, hey, wir haben festgestellt, Sie haben falsche Angaben gemacht vor einigen Jahren. Es gibt ja auch ein paar Klauseln. Wir verlangen die Rückzahlung jetzt sofort. Samt der Zinsen von den 45 Jahren oder 35 Jahren, die Sie hätten zahlen müssen. Das wäre unser entgangener Gewinn. Jetzt sofort. Und wenn mir das passieren würde, dann würde ich auch zu dem Bankberater gehen, ihn huldigen, auf die Knie gehen und sagen, bitte gib mir etwas Zeit. Ich brauche 35 Jahre oder 45 Jahre, denn ich will ja alles zurückbezahlen. Und dann stellt euch vor, der Bankberater würde sagen, okay, ich finde das toll, Sie sehen es ja ein, Und sie bereuen das ja auch und sie respektieren mich auch in meiner Funktion hier. Und ich habe die Erlaubnis vom Haus, das ab und zu mal zu machen. Wir erlassen ihnen alles. Sie müssen gar nichts mehr bezahlen. Was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich diesem Mann um den Hals fallen, ihn küssen, ihn auf den Tisch tanzen und überall erzählen, Leute, geht zu meiner Hausbank. Es war so eine gute Entscheidung, es war die beste Entscheidung meines Lebens, zu dieser Hausbank zu gehen. Die sind so fair, das ist wirklich großartig und ich gehe begeistert weg. Und Jesus sagt, so ist das Reich der Himmel, so ist unser Gott, dass er vergibt auf ganzer Linie. Richtig gut, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, dass er alles, was in deinem Leben oder in meinem Leben krumm gelaufen ist, wo wir, ja, man sagt heutzutage, ob wir richtig reingeschissen haben, dass er das vergibt. Das ist die gute Nachricht. Und das feiern wir regelmäßig im Gottesdienst und das ist so groß, so herrlich, so wunderbar, so schön, so kostbar, so teuer gewesen, so schmerzhaft gewesen, dass Jesus alles bezahlt hat. Denn einer muss es letztendlich bezahlen. Aber der Vers oder der Abschnitt geht noch weiter. Jesus ist noch nicht am Ende mit seiner Story. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So will auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Der eine oder andere denkt sich vielleicht auch, Mann, hättest du nicht bei Vers 27 aufhören können? Das ist so ein bisschen hart. Das ist so, ist das nicht Erpressung? Irgendwie, okay, 10.000 Dinare oder wie viel? 10.000 Dinare, das ist also dagegen, das sind ungefähr 10.000 Euro, was der hier schuldet. Zu, was hatten wir, 6 Milliarden oder so. Also das, klar, das ist ein, aber das ist doch irgendwie, da ist Jesus total krass. Das tut doch irgendwie richtig weh, wenn man das liest. Das ist ein krasser Punkt. Und ich finde, dass es ein krasser Punkt ist, sollte man an dieser Stelle auch nicht irgendwie versuchen, durch viel Theologiestudium irgendwie wegzudiskutieren, nach dem Motto, ja, in der damaligen Zeit war das die Worte anders gemeint. Nee, es ist ein krasser Punkt, wie man es dreht und wendet. Und das sollte immer, wenn man sowas liest, einen echt mal aufhorchen lassen. So ein bisschen wie wenn man ein total friedfertiger Mensch, der immer total relaxed ist, ausrastet. Dann sollte man mal sagen, oh, da ist irgendwas gerade echt wichtig. Der regt sich ja sonst nicht auf. Es gibt ja Leute, die regen sich wegen allem auf, aber auch Leute, die regen sich nie auf. Und wenn die sich mal aufregen, dann sollte man mal hinhören, was ist jetzt da los? Oder es gibt beim Fußball gibt's Leute, die tun sich immer weh. Die fallen immer hin und die liegen immer wie bei jeder Kleinigkeit am Boden. Und man denkt irgendwie, oh, das wird er nicht überleben, so wie die sich da über den Platz rollen. Und dann gibt es Leute, die kommen, keine Ahnung, selbst mit blutenden Knien und Platzwunde am Kopf und so weiter, spielen die weiter. Und wenn die dann mal ausgewechselt werden, weil es nicht geht, dann weißt du, oh, der hat sich jetzt mal wirklich wehgetan. Der hat sich wirklich wehgetan. Wisst ihr, sowas ist das wie hier. Jesus ist auch jemand, der eigentlich nicht sich ständig aufregt. Es gibt sogar so ein paar Aufreger in der damaligen Zeit, wo alle Leute sich einig waren, oh, darüber müssen wir uns jetzt mal wirklich aufregen. Und Jesus hat das total kalt gelassen. Gibt es ja auch heute. Ich habe mal gehört, wir waren jetzt im Sommer in England. hat eigentlich mit der Predigt jetzt gar nicht so viel zu tun, aber in England, und die Story gehört, als die Queen gestorben ist, gab es irgendwie eine riesen Kondolenz-Warteschlange. Die ist aufgebahrt worden in der Westminster Hall, und teilweise war die Schlange der Leute, die sich von der Queen verabschieden wollten, 10 Kilometer lang. Und Leute standen da in der Reihe, manche haben 24 Stunden gewartet. Auch hier berühmte Leute wie David Beckham standen wie alle in der Schlange, um sich von der Queen zu verabschieden. Und vom Morgenmagazin im englischen Fernsehen sind 2 Reporter mit Namen, ich glaube, Philip und Holly, an der Schlange vorbeigegangen und haben dann in der Westminster Hall das alles so gefilmt und sich dann halt von der Queen verabschiedet. In den nächsten 3 Tagen hatte die englische Presse kein anderes Top-Thema als diese 3 Leute, die sich in der Schlange, der Warteschlange vor der Queen vorgedrängelt haben. Und es gab einen Shitstorm. Und es gab in den sozialen Medien kein größeres Thema mehr als Holly und Philip, die sich vorgedrängelt haben. Und Leute haben den Tod gefordert. Es ging um den Tod der Queen, die, keine Ahnung, 250 Jahre regiert hat. Und sich da vorzudrängeln, das ist irgendwie, die spucken auf die Monarchie, das ist der Nationalstolz, das ist irgendwie die britische Nation mit Füßen getreten. Was weiß ich, was da für Emotionen hochgekommen sind. Alle waren sich einig, das geht überhaupt gar nicht. Und sie haben auch ihren Job, ihre Karriere danach verloren. Sie haben gesagt, ja, das war doch unser Job, wir sollten davon berichten. Und ja, ihr habt euch vorgedrängelt. Ich glaube nicht, dass Jesus sich da so aufgeregt hätte. Jesus hat sich bei vielen Dingen nicht aufgeregt, wo alle Leute sagten, du musst dich dort aufregen. Aber hier wird er krass. Und weil es ein wichtiger Punkt zu sein scheint, weil es irgendwie zusammen einfach gehört, Vergebung. Vergebung zu bekommen und Vergebung zu geben. Und vielleicht werden wir das in den nächsten Wochen immer mal wieder auch so zum Thema machen, Vergebung. Und ich weiß, dass das ein total schwieriger Punkt ist. Es ist ein total schöner romantischer Gedanke, Vergebung, vergeben einander. Bis zu dem Punkt, wenn man mal etwas Großes zu vergeben hat, dann wird es plötzlich ein sogar ätzendes Thema, weil es wehtut, weil man auf Kosten sitzen bleibt, weil man auf Rache sitzen bleibt, weil man auf Wiedergutmachung sitzen bleibt, weil es so viele Faktoren hat, weil sich manche Leute ja gar nicht entschuldigen, es gar nicht einsehen, gar nicht irgendwie uns huldigen oder um Aufschub bitten oder um Wiedergutmachung überhaupt drüber nachdenken. Gar nicht so einfach. Trotzdem habe ich für heute, wenn Jesus sagt, ihr müsst das tun, ihr müsst vergeben, 70 mal 7 mal. Und es ist so wichtig, das zu machen, mal vielleicht noch 5 Tipps, die uns helfen können, das zu tun. Denn wenn man was Größeres zu vergeben hat, ist es vielleicht mit das Schwerste. Mein erster Tipp, genieße deine eigene Vergebung. Das sich vor Augen zu führen, dass man diese 6 Milliarden nicht mehr zahlen muss. Dass man selber Vergebung bekommen hat, und zwar so richtig auf ganzer Linie. Genieße das selber. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das irgendwie so eine Sache, wo wir uns daran erinnern können, jawohl, ich bin total befreit. Gott hat meinen Lebensverlauf, die dunklen Stellen gelöscht. Das zu genießen, das immer wieder zu feiern, sich darüber zu freuen, wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, vergib im Kleinen. Jesus hat in seiner schlimmsten Stunde, als er gefoltert wurde, mitten in großen Schmerzen gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen noch gar nicht, was sie tun. Stephanus, auch einer der richtig großen Helden, wird gesteinigt. Und was sagt er sozusagen? Seine letzten Worte während seiner Steinigung sind, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hatte, starb er. Das sind so unsere Leute. Das ist irgendwie so das sind die Vorbilder. Aber davon bin ich so meilenweit entfernt. Einmal habe ich solche Situationen zum Glück nicht, aber auch da bin ich schon weit vorher irgendwie raus. Und trotzdem in den kleinen Dingen zu vergeben, ist ein Anfang. Jesus sagt, wer in den kleinen Dingen treu ist, der wird das auch später mal in den großen Dingen sein. Und wer in den kleinen Dingen untreu ist, der wird auch in den großen Dingen untreu sein. Und wenn wir nicht in den kleineren Dingen anfangen zu vergeben, dann können wir das später auch nicht bei solchen Riesensachen, wie Stephanus das erleben musste. Und 90% der Dinge, die wir zu vergeben haben, sind kleine Dinge. Kleine Dinge, die uns jemand angetan hat. Und manchmal schieben wir das so weg und sagen so, ach ja, dann war es ja nicht, hat ja nicht wehgetan, aber dann kommt es doch wieder hoch. Oder dann beschäftige ich mich doch wieder damit. Oder ich lese dann doch nochmal die Mail, die mich so verletzt hat. Oder den WhatsApp-Verlauf mit der Nachricht, die so schwierig war. Und tu so, das ist ja nur so ein kleines Ding, das muss ich nicht vergeben. Oder das schiebt das so weg. Und doch mit den kleinen Dingen anzufangen. Und Vergebung, ich werde nicht alle Aspekte, die zur Vergebung dazugehören, heute Morgen sagen, so gesehen, wenn du sagst, aber man müsste doch noch, da gibt ja noch so viel dazu zu sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall, es gibt so viel noch mehr dazu zu sagen, auch Dinge zu klären und auch anzusprechen, die einen verletzt haben. Wir haben zum Beispiel als Familie eine Nachricht bekommen, haben jemanden eingeladen, der doch zugesagt, zu einer Einladung bei uns, zu uns zu kommen, und schrieb uns dann am Tag der Einladung eine Nachricht, ich werde nicht kommen. Ich habe ein Vertrauensproblem. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Boah, es hat uns so getroffen. Ein Vertrauensproblem. Was denn? Was haben wir denn gesagt? Was ist passiert? Was ist gewesen? Und die Person will auch noch gar nicht darüber sprechen. Also muss es ja irgendwie was sehr Verletzendes sein. Und wir können es aber auch nicht klären. Und Anna hat dann trotzdem angerufen. Und dann sagt sie die Person, hahaha, Autokorrektur, ich habe ein Verdauungsproblem und möchte nicht näher darauf eingehen. So. Auch irgendwie Dinge anzusprechen, auch im Kleinen. Und hier war jetzt ja noch nicht mal Vergebung nötig, ja, also sondern es war eine Aufklärung nötig. Aber trotzdem, es hätte uns irgendwie immer beschäftigt, boah, irgendwie, es ist ein Vertrauensproblem, worüber man nicht sprechen kann. Und dabei war es ein Verdauungsproblem. Ich fand es total super. In den kleinen Dingen zu vergeben. Wenn wir da nicht mit loslegen, dann werden wir das in den großen überhaupt nicht schaffen. Tipp Nummer 3. Und es ist keine 3-Punkte-Predigt, wie jede eigentlich gute Predigt immer 3 Punkte hat, sondern eine 5-Punkte-Predigt. So gesehen, wenn ihr euch schon auf den Schluss freut, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Tipp Nummer 3, die Frage zu stellen, wer möchte ich sein? Und wenn ich so in mich hineingucke, so die Leute, die so richtig für mich Glaubensvorbilder sind. Und wer schon länger in dieser Gemeinde ist, der weiß, dass Corrie ten Boom für mich eine Heldin ist. Dietrich Bonhoeffer, ein Stephanus und all diese Leute. Und bei ganz vielen davon ist das, was sie auch für mich zum Vorbild machen, dass sie das geschafft haben, obwohl sie Schweres erlebt haben, obwohl ihnen wehgetan wurde, obwohl sie Ungerechtigkeit erlebt haben, obwohl sie gedemütigt wurden und. Haben sie vergeben. Es ist so einfach, zynisch zu werden, bitter zu werden, sauer zu werden, voller Hass zu werden, voller genervt zu sein. Und sie haben es geschafft, durchzubrechen zur Freude, ein offenes Herz zu behalten, zu vergeben, geradeaus zu gehen. Wer will ich sein? Will ich nicht lieber das als Vorbild nehmen, meinen Vorbildern an der Stelle nacheifern? Wer möchte ich sein? Oder mir vorzustellen, wenn was Schlimmes passiert ist. Hey, wenn der Wolfgang aus dem Jahre 2030 oder 2035 heute mit mir sprechen könnte, was würde der mir raten? Würde der nicht vielleicht dann sagen, Wolfgang, lass los. Geh den Weg der Entlastung. Geh den Weg der Vergebung. Es ist auch besser für dich. Ich glaube, der Wolfgang von 2035 würde sagen, ja, bitte geh jetzt nicht 10 Jahre mit diesem Groll durchs Leben und wärm das immer wieder auf. Bitte lass los. Lass los. Wer möchte ich sein? Tipp Nummer 4, wenn man es ganz pragmatisch mal angeht. Nicht vergeben ist eigentlich noch teurer. Wenn wir mal die Geschichte angehen, wenn dieser Knecht seinem Kollegen vergeben hätte, hätte er Freiheit gehabt und Schuldenerlass in Höhe von 6 Milliarden. So hat er zwar selber noch 10.000 Euro, die er von seinem Kollegen erfordern kann, muss aber 6 Milliarden bezahlen und sitzt im Gefängnis. Zu vergeben ist letztendlich günstiger. Mathematisch gesehen, emotional gesehen, gesundheitlich gesehen. Zu vergeben ist günstiger. Nelson Mandela, auch so ein Vorbild, hat, ich meine es, 27 Jahre zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Konnte nach 16 Jahren seine Tochter zum ersten Mal in den Arm schließen. Und das nur, weil er gegen Rassismus gekämpft hat und so viel Unrecht erlebt hat. Und als er aus dem Gefängnis gegangen ist, habe ich euch mal ein Zitat mitgebracht. Als ich durch die Tür hinausging, die zu meiner Freiheit führte, wusste ich, wenn ich Bitterkeit und Hass nicht hinter mir ließ, dann wäre ich immer noch im Gefängnis. Und er sagt, du kannst frei sein und trotzdem innerlich im Gefängnis sein, innerlich gefangen sein in Bitterkeit und Hass. Oder du kannst, wie er das empfunden hat, zwar im Gefängnis sitzen und doch ein freier Mann sein. Das hört sich total verrückt an, aber Jesus sagt den gleichen Punkt. Du wirst ins Gefängnis kommen, wenn Bitterkeit, wenn du es nicht schaffst, loszulassen. Und eigentlich sogar das Gefängnis, was du selber gewählt hast. Irgendwie ein harter Punkt. Ich bin eigentlich auch so ein harmoniesichtiger Typ und würde eigentlich gerne alles immer noch mal so ein bisschen abschwächen und so. Und doch, es ist der bessere Weg, der gesündere Weg. Es wird uns irgendwann total einholen. Mein letzter Punkt, ist auch ganz kurz. Vergebung ist nicht eine Emotion. Das ist ja auch manchmal so ein Missverständnis, dass man denkt, aber ich fühle es gerade nicht. Werde ich sicher in den nächsten Wochen auch ein paar Mal nochmal sagen, dass es mehr eine Entscheidung ist, zu sagen, okay, ich tue es. Okay, ich tue es. Und es ist irgendwie auch eine Sache, die man häufig wiederholen muss, weil das immer mal wieder so auch hochkommt. Und auch nicht, es ist nicht easy, es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen, jawohl, ich will das machen. Und ich glaube, so wie ich den Jesus kenne, gibt es kaum so Dinge, wo er lieber hilft, als sowas zu tun, weil es scheinbar der Big Point ist, größer als andere Themen wie Versorgung, Gesundheit und all diese Dinge. Es scheint ihm noch wichtiger zu sein, dieses ganze Thema Vergebung. Amen. Ihr Band kommt gerne.